Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Leider wissen sie wenige davon. Und ja, das ist immer so schwer zu erklären, weil wenig Information vorhanden ist. Und den Leuten das dann ein bisschen näher zu bringen, dass das eine der ältesten Religionen ist, dass es die noch gibt, dass wir sie noch praktizieren. Und es ist nicht immer einfach, aber wird aber angenommen.
Die 30-jährige Shehet zählt zu den etwa 1000 Mandäerinnen und Mandäern in Deutschland. Sie klärt immer, wenn sie gefragt wird, geduldig auf. Über den Ursprung, über die Traditionen und die Rituale im Mandäismus.
Der unbekannte Mandäismus, eine jahrtausendealte Religion, kämpft um ihren Fortbestand. Eine Sendung von Ada von der Deken.
Mandäer, Mandäerin ist nur, wessen Eltern dem Glauben angehören. Vermutlich ein Grund, warum über diese Religion aus der Spätantike nur wenig bekannt ist.
Wo und wann genau diese Religion entstanden ist, bleibt unklar und wird in der Forschung als Mandäa-Frage diskutiert. Die ersten Zeugnisse reichen zurück ins 3. Jahrhundert nach Christus.
In den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung entstanden viele neue Religionsgemeinschaften. So auch der Mandäismus.
Im Mandäismus spielt Johannes der Täufer, bekannt aus dem Neuen Testament des Christentums, eine wichtige Rolle. Grundsätzlich gilt, ihre Glaubensüberzeugungen überschneiden sich teilweise mit anderen Religionen. So gilt Adam als erster Mensch. Eva entstand allerdings nicht aus seiner Rippe, sondern nach dem mandäischen Glauben ist sie ein Geschenk der sogenannten göttlichen Lichtwelt.
Die Wesenszüge des Mandäismus, so würde ich mal sagen, es ist eine dualistische Religion. Das sei so einfach formuliert, die Mandäer unterscheiden zwischen einem Reich des Lichts und einem Reich der Finsternis, die sich ja gegenseitig bekämpfen. Und im Reich des Lichts haben wir einen König des Lichts und im Reich des Finsternis ein König der Finsternis und so weiter. Das wäre der Dualismus bei den Mandäern. Ne? Sie sind nicht Monotheisten wie die anderen Religionen um sich herum, ne? Wie die Christen, Muslime oder Juden, sondern Dualisten in den Anfängen.
Bogdan Burtea von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Er ist Sprach- und Religionswissenschaftler, beherrscht die mandäische Sprache und forscht zu der Kleinstreligion aus Mesopotamien.
Über Jahrhunderte hinweg lebten Mandäer im Zweistromland an Euphrat und Tigris, im heutigen Grenzgebiet von Iran und Irak. Inzwischen lebt die Gemeinde überwiegend im Ausland, in der Diaspora. Deswegen drohen die gelebte Religion und das Wissen darüber zu verschwinden.
Der Mandäismus gilt als älteste, noch bestehende gnostische Religion. Das griechische Wort Gnosis bedeutet so viel wie Wissen oder Erkenntnis. Unter Gnosis werden religiöse Entwicklungen aus dem 2. und 3. Jahrhundert zusammengefasst, die von Judentum, Christentum, antiker Philosophie und weiteren Religionen beeinflusst waren. Typische Merkmale, die auch der Mandäismus aufweist, sind eine dualistische Einteilung der Welt, etwa in Licht und Schatten, und das Streben danach, diese dualistische Welt zu erkennen und zu begreifen, um so in die Lichtwelt gelangen zu können.
Ein Treffen der Mandäer an einem heißen Sonntag im Sommer in den Niederlanden. Das Vermächtnis des mandäischen Glaubens steht im Mittelpunkt.
Die Ginza Rabba, die heilige Schrift des mandäischen Glaubens, wird in einer Neuauflage präsentiert. Dazu gibt es Vorträge zum Stand der Forschung.
Weit mehr als 100 Mitglieder sind in den Tempel gekommen. Die Mandäer nennen ihn Mandi. Wörtlich heißt das Haus des Wissens. Es ist der einzige mandäische Tempel in Mitteleuropa. Er befindet sich in einem Nachbarort von Utrecht. Die Menschen kommen aus den Niederlanden, Schweden, Deutschland hierher. Es sind sogar Gäste aus Kanada und Australien angereist.
Sie sind festlich gekleidet. Fast jeder trägt einen goldenen Anhänger an einer Kette. Es ist der Darfash, das Symbol des Mandeismus. Ein schmales Kreuz, um das ein weißer Schal gewickelt ist, gekrönt von einem Bund Myrte.
Blumensträuße schmücken das Podium. Myrtezweige finden sich auch in den kleinen Gestecken auf den langen Tischreihen. Myrte spielt bei allen Bräuchen und Zeremonien der Mandäer eine zentrale Rolle. Schon die antiken Griechen und Römer haben den immergrünen Strauch in Ritualen verwendet.
Drei Kameras bringen das Programm per Livestream zu allen, die an diesem Tag nicht dabei sein können. Denn mit dieser Zusammenkunft der Mandäer wird auch ein Zeichen gesetzt. Ja, uns gibt es noch und das soll auch noch lange so bleiben. Ihm ist es zu verdanken, dass die Heilige Schrift der Mandäer in neuer Auflage und in goldenem Einband hier präsentiert werden kann. Rafid al-Sabti, genannt Sheikh Rabbi Rafid, einer der etwa 50 Priester, die es weltweit noch gibt im Mandäismus.
Rafid al-Sabti ist ein schmaler, hochgewachsener Mann mit langem grauem Bart. Er trägt einen eleganten beigefarbenen Leinenanzug mit hellgrauem Hut. Die langen Haare streng nach hinten geknotet. Bei seinem Vortrag hält er Verbindung zu den Zuhörern. Sein Blick wandert langsam durch die Reihen, wenn er seine Arbeit erklärt.
Der Geistliche hat sich 22 handgeschriebene Editionen der Genserabba angeschaut. Er hat verglichen, verändert und korrigiert. Mehr als 10 Jahre Arbeit stecken darin. Heute kann er das großformatige Buch stolz enthüllen.
An diesem Buch zu arbeiten, das ist für Rafid al-Sabti religiöse Praxis. Denn es gehe den Mandäern um Erkenntnis. Schon das Wort Manda in Mandäismus bedeutet Erkenntnis. Sein Glaube beruhe also auf dem Erwerb von Wissen, was zur Erlösung des Menschen führe.
Je mehr der Mensch weiß, je mehr der Mensch zu spiritueller Erkenntnis gelangt, desto erlöster ist er von der materiellen Welt. So habe ich mich heute gefühlt. Ich fühle mich befreit und verbunden mit den spirituellen Aspekten der mandäischen Studien.
Suche und finde. Sprich und dir wird geantwortet. Zitiert Rabbi Rafid einen weiteren mandäischen Leitsatz. Er spricht Arabisch.
In arabischer Sprache verständigt sich auch die ganze Gemeinde hier bei Utrecht. Der Grund, die wenigsten verstehen noch die mandäische Sprache. Für die Rituale ist Mandäisch jedoch unverzichtbar.
Eingeladen zum mandäischen Treffen ist auch der Religionshistoriker und Sprachwissenschaftler Bogdan Burtea.
Mehrere Aspekte, die für mich interessant sind, ne, sind erstmal die Sprache ist auch sehr, sehr, ja, sonderlich, ne, hat bestimmte Eigentümlichkeiten, die wir in den anderen aramäischen bzw. semitischen Sprachen nicht finden.
Thank you very much. Let me address in a few words. Bogdan Burtea stellt der Gemeinde sein aktuelles Forschungsprojekt vor. Auch darin geht es um die Ginsa. Das zentrale Buch der Mandäer.
Ja, die Sprache der Mandäer ist eine semitische Sprache und gehört zum Zweig des Aramäischen. Das Aramäische selbst ist einer der wichtigsten Vertreter des Semitischen, neben dem Hebräischen, dem Arabischen, dem Assyrisch-Babylonischen und dem Äthiopischen. Als südöstlicher aramäischer Dialekt ist das Mandäische eng verwandt mit der Sprache des babylonischen Talmuds.
So wie der in Rumänien geborene Bogdan Burtea können auch die weltweit 50 mandäischen Priester das Mandäische sprechen, lesen und schreiben.
Die Priester spielen in dieser Religion eine zentrale Rolle. So wird die rituelle Taufe nicht wie im Christentum nur einmal im Leben vollzogen, sondern gehört zu jeder religiösen Zeremonie dazu. Und dabei sind Priester unerlässlich. So wie Rafid al-Sabti, in dessen Familie das religiöse Wissen seit Jahrhunderten von Vater zu Sohn weitergegeben wird.
In diese mandäische Priesterfamilie hat die Deutsch-Mandäerin Shehet al-Sabti eingeheiratet. Die Nürnbergerin trägt ein festliches pink-weißes Kleid und lange bunte Ohrringe. Ihr 2,5-jähriger Sohn wuselt zwischen Mutter, Vater, Onkel und Oma hin und her. Ihr Mann, der Priestersohn, Artwan al-Sabti, trägt einen schmal geschnittenen Dreiteiler, die langen Haare zu einem strengen Knoten zurückgebunden, wie sein Vater.
Ja, er ist der Sohn einer Priesterfamilie. Sein Vater ist ein Priester, sein Großvater. Und es geht 24 Generationen zurück, von Vater zu Sohn. Ist es so sozusagen geerbt worden. Und ja, er spielt auch mit dem Gedanken, eines Tages Priester zu werden.
Die Zugehörigkeit zur mandäischen Religionsgemeinschaft ist ethnisch begründet. Konvertiten werden nicht aufgenommen. Zum Mandäismus kommt man ausschließlich durch die Geburt in eine mandäische Familie. Auch auf Sam Saidi aus Stuttgart ruhen die Hoffnungen der mandäischen Gemeinde. Er hat sich mandäisch selbst beigebracht. Neben seiner Arbeit als Abteilungsleiter in einem Pharmakonzern studiert er die überlieferten Texte. Das neu aufgelegte mandäische Buch Ginza Rabba ist für ihn eine Sensation.
Ich habe selber zum Beispiel zum ersten Mal gehört, dass die Tinte extra in Japan zum Beispiel hergestellt wurde mit einem speziellen Rezept, was auch die alten Geistliche damals, die mandäischen Geistliche auch benutzt haben, um die Bücher selber zu schreiben.
Als erster vom Priester das Ginza-Buch überreicht bekommt, kommen Sam Saidi die Tränen.
2001, als er im Teenageralter war, floh seine Familie aus dem Irak nach Deutschland. Heute ist er 36 Jahre alt, hat in Deutschland Karriere gemacht.
Sein Privatleben richtet er nach seinem mandäischen Glauben aus.
Natürlich musste ich halt sozusagen der Tradition folgen und habe dementsprechend auch meine Frau, die ist selber auch aus der mandäischen Gemeinde, habe ich dann auch in Deutschland kennengelernt. Und da ist tatsächlich auch mal die Liebesgeschichte entstanden und dann haben wir uns tatsächlich auch entschieden, uns zu trauen dann dementsprechend, genau. Aber alles sozusagen, wie es traditionell sich hingehört. Ja.
Inzwischen haben die beiden 2 Kinder.
Natürlich passt die Elterngeneration sehr darauf auf, dass diese Kultur, dieser Glaube auch aufrechterhalten bleibt. Wir werden wirklich mit einem großen Stolz und einem großen Interesse da behandelt oder bevorzugt, weil wir tatsächlich auch ein Beispiel für die anderen Leute sein werden können, indem die Leute sozusagen, die jüngeren Leute motiviert werden. Ihr könnt es auch erreichen, was andere in eurem Alter auch erreicht haben. Ne?
Bei dem Treffen in den Niederlanden sind auch skeptischere Töne zu hören. Dass die Heiligen Schriften nur von Priestern und Gelehrten gelesen werden können, sei ein Problem, sagt ein junger Mandäer am Rande der Veranstaltung. Er ist, wie die meisten Mandäer, der Sprache des Glaubens nicht mächtig. Und überhaupt, die Religion spiele für die heranwachsende Generation im Exil eine untergeordnete Rolle. Sie wachsen in liberalen Gesellschaften auf. Sich bei der Partnerwahl auf Mandäer zu beschränken, sei für die junge Generation schwer zu akzeptieren.
Der Religionshistoriker Bogdan Burtea sieht darin die zentrale Herausforderung für die mandäische Gemeinschaft.
Dann gibt es einen Generationskonflikt zwischen der älteren Generation und der jüngeren, die in Europa oder im Westen aufgewachsen ist, bezüglich der Heirat. Ein Mandäer muss immer jemand aus der Gemeinde, der mandäischen Gemeinde, heiraten, was bei einer relativ beschaulichen Gemeinde schwierig ist zurzeit. Und das ist auch sehr wichtig, dass ein mandäischer Priester muss eine mandäische Frau heiraten. Sonst darf er nicht die Rituale ausführen.
Das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, heute Iran und Irak, war für Jahrhunderte die Heimat der mandäischen Gemeinde. Mit dem Krieg im Irak 2003 flüchteten die meisten aus ihrer Heimat. Die Menschenrechtsorganisation Gesellschaft für bedrohte Völker schreibt in einem Bericht über die Verbrechen an Mandäerinnen und Mandäern, dass sie getötet, verschleppt, enteignet und vergewaltigt worden sein. Außerdem habe man sie gezwungen, muslimische Namen anzunehmen oder zum Islam zu konvertieren.
Außer einer kleinen Gemeinde im Nordirak sind alle, die konnten, ins Ausland geflohen. Viele fanden in Australien und Schweden ein neues Zuhause. Auch in den Niederlanden und in Deutschland siedelten sich mandäische Exilgemeinden an. Schätzungen besagen, dass es im Iran eine noch etwa 5000 Mitglieder starke Gemeinde gibt.
Und weil man Mandäerin oder Mandäer nur sein kann, wenn beide Eltern dem Glauben angehören, bedroht die Zerstreuung über den Globus den Fortbestand der Religion. Aber es gibt noch einen anderen erschwerenden Faktor.
In der Diaspora werden die Mandäer natürlich nie nicht verfolgt und die können ihre Praxis und ihr religiöses Leben lebend ausführen, aber sind konfrontiert mit anderen Problemen, zum Beispiel mit den Widrigkeiten des Wetters. Bekanntlich finden die mandäischen Ritualen im Wasser statt, die Taufe und jede Zeremonie dreht sich um das Element Wasser bei den Mandäer. Und solche Rituale im Winter auszuführen in einem Land wie Schweden ist schwierig. Deswegen haben sie sich entschieden und haben bis in 10 Jahre mehrere Tempel gebaut.
Der niederländischen Gemeinde ist es gelungen, die Gelder für einen eigenen Tempel zusammenzubekommen. Außerdem haben mandäische Bauingenieure und Handwerker mit angepackt, um das Gebäude in einem Gewerbegebiet zu einem Mandi umzubauen.
Neben dem Veranstaltungssaal gibt es einen Raum mit einem Bassin, das für die Taufzeremonien genutzt wird. Mit stetem Zu- und Abfluss, um die Anforderung eines fließenden Gewässers zu erfüllen.
Das Ganze dreht sich um das Element Wasser, um fließendes Wasser, lebendes Wasser. Und das ist für den Mandäer Fluss Jordan, auf Mandäisch Jardena. Das heißt, jede Taufe geschieht in Jordan.
Wie jedes fließende Gewässer steht auch das fließende Wasser im Tempel in den Niederlanden, symbolisch für den Jordan.
Im mandäischen Glauben ist die Welt unterteilt in das himmlische Reich des Lichts und das irdische Reich der Dunkelheit. Die Mandäer glauben, bei der Taufe mit der Lichtwelt in Kontakt zu kommen, erklärt Sam Saidi aus Stuttgart.
Man spürt auch den spirituellen Effekt von den mandäischen Zeremonien dadurch, dass sie auch eine entsprechende Zeit brauchen. Man nimmt sich die Zeit, man ist sozusagen abgetrennt von den ganzen anderen Geschehnissen in der Welt, man ist abgetrennt von dieser materiellen Seite der Welt und ist dementsprechend jetzt fokussiert nur aufs Spirituelle. Und deswegen nehmen sich die Mandäer immer die Zeit für ihre Zeremonien und versuchen natürlich auch immer diese Spiritualität hervorzurufen, indem sie dann halt viele Texte, also in der mandäischen Sprache, rezitieren. Dann sind sie einfach in ihrem spirituellen Milieu, beziehungsweise in dieser Sphäre, wo man sozusagen einfach mal eine Verbindung zu der Außerwelt hat. Das ist die Denke dahinter.
Die Zeremonien können sich über den ganzen Tag hinziehen. Die Priester ahmen während einer Taufe Rituale nach, von denen sie glauben, dass sie im Himmel von Lichtwesen vollzogen werden. Bei diesen Ritualen werden die Priester als Stellvertreter der Lichtwesen auf Erden verstanden. Auch optisch erinnern sie in ihren weißen Gewändern an Lichtwesen.
Auf regelmäßige Zeremonien müssen die meisten Gemeindemitglieder heute aber verzichten, weil sie weder Tempel noch Priester in der Nähe haben.
Und so sind ihre Treffen zu einer Ausnahme geworden. Der Mandäismus ist eine Religionsgemeinschaft mit etwa 100.000 Anhängern. Sie haben lange überlebt, wohl um die 2000 Jahre. Doch ob es auch in einigen Jahrzehnten noch Mandäer geben wird, das ist ungewiss und bereitet der Gemeinde große Sorgen.
Sie hörten »Der unbekannte Mandäismus«. Eine jahrtausendealte Religion kämpft um ihren Fortbestand. Eine Sendung von Ada von der Deken. Es sprachen Lisa Biel und Thomas Lang. Ton und Technik Caroline Thon. Regie Rainer Delfenthal. Redaktion Andreas Mein. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.